Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier von und mit der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan, die älteste Brauerei der Welt. Begrüßen tun euch wie immer der Anton Hirschfeld und ich, der Matthias Ebner. Und heute haben wir eine Deutsch-Exklusiv-Episode, die wir nur auf Deutsch aufnehmen. Und zwar in unserer ja noch nicht ganz so oft durchgeführten, aber wir wollen sie noch öfters machen, Rubrik daheim vorbeigeschaut. Und zwar sind wir jetzt wieder in der Nähe von der Brauerei zu Gast. Und zwar in Hetzenhausen. Wer es nicht kennt, sollte man das mal vielleicht googeln. Weil hier in Hetzenhausen gibt es ein herausragendes Restaurant und Hotel. Und das ist der Landgasthof Hofmeier. Und uns gegenüber sitzt der Maximilian Hofmeier.
Servus. Grüß dich.
Servus Max, schön im Weihenstephaner Jackerle mit Namen aufgestickt, freilich. Euch jetzt mit Worten ein Bild zu machen.
Also der Einzige, der nichts von Weihenstephan hat, bist du, gell?
Na wohl, ich habe da die
ich habe den Lederpatch nichts.
Ah, genau.
Ja, gut.
Ich habe den Lederpatch.
Ich wollte schon schimpfen.
Ja, weil das ist ja, das kommt doch von dir, vom Marketing, oder? Lass uns einmal ein bisschen was Dezenteres machen und nur mit dem Lederpatch, dann ist das nicht so aufdringlich.
Ich sage ja nur. Ich habe ihn nicht gesehen, der ist am anderen Arm, der ist an dem von mir entfernten Arm.
Ja, deswegen. Also ja, genau. Aber das mit dem Lederpatch und mit dem dezenteren, das ist deine Idee gewesen, gell?
Ich tue zuerst schimpfen und dann kann ich es aber wieder zurücknehmen.
Alles klar, okay, genau. Also ja, falls ihr euch jetzt wundert, der Done ist auch teilweise für unser Merchandise zuständig. Übrigens, auf unserer Homepage gibt es den Weihenstephaner Shop, da gibt es tolle Sachen zu bestellen, wer das haben möchte. Und wenn euch was besonders gut gefällt oder ihr was besonders toll findet, bestellt es, beziehungsweise schreibt es den Done eine Mail, dass es euch gefällt, weil dann freut er sich.
Da freue ich mich jetzt auch.
Ja. Okay, kleiner Exkurs. Maxi, danke, dass du Zeit genommen hast, dass wir heute da sein dürfen.
Ich sage danke, dass ihr mich gefragt habt, freut mich.
Ja, wir wollen ja in dieser Side-Rubrik unseres Podcasts interessante und einzigartige und auch traditionelle Gastronomiekonzepte vorstellen, denn wir als Brauerei sind vor allem sehr, sehr stark gastronomielastig und gastronomieorientiert. Wir wollen da ja oder sind ja seit jeher ein starker Partner auch der Gastronomie und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir im Podcast auch zumindest einmal in der Staffel immer eine Gastronomie oder einen Wirt entsprechend vorstellen. Und da haben wir uns jetzt gedacht, in der vierten Staffel fahren wir mal zu euch raus und wollen hier mal in unserem Podcast euer doch sehr einzigartiges Konzept und auch sehr einzigartiges Restaurant und Hotel vorstellen. Denn es ist ja nicht nur ein Restaurant und Hotel. Es ist ja ein bisschen mehr.
Ja, wir sind eigentlich ein Familienbetrieb, also von durchweg. Also von der Oma bis jetzt zur Kleinsten meiner Tochter, die wird jetzt 3 morgen. Sind alle schon mit am Start.
Also die Tochter spielt draußen auf einem Spielplatz und
ja, nein, sie mag schon auch bedienen. Also
wirklich?
Ja, sie tragt dann irgendwelche Visitenkarten dort am Tisch verteilen oder Bierfetzel halt. Also sie nahmt das ein bisschen auch.
Ach, das ist ja lieb.
Ja, das macht schon gern.
Aber Familienbetrieb durch und durch, also wart ihr schon durch. Immer, oder?
Schon immer, ja. Schon immer.
Genau. Also seit 1927, wenn ich es richtig
gelesen habe, gell? Genau.
Also fast 100-jährig jetzt dann.
Ja, genau.
Boah, und hier in Hetzenhausen zur Einordnung, das ist circa 10 Minuten mit dem Auto von Freising weg.
Genau.
Noch im Landkreis Freising natürlich.
Genau, klar. Ja.
Wie groß ist denn Hetzenhausen?
Ja, also groß sind wir nicht. Ich glaube, zwischen 200 und 300 Einwohner haben wir. Also es ist wirklich nicht groß. Aber es hat Charakter, sag ich jetzt mal.
Es hat Charakter und ihr seid halt auch noch so die richtige Dorfwirtschaft, so ein bisschen, kann man ja auch sehen. Ihr seid so im Zentrum von der Ortschaft und seid da quasi das Aushängeschild von Hetzenhausen, würde ich fast schon sagen. Also Familienbetrieb hast du gerade gesagt und ich habe gesagt, nicht nur Restaurant und Hotel, sondern zwei Sachen, die euch besonders machen, die halt wirklich kaum jemand noch hat. Also für mich persönlich beide Punkte hochinteressant und nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ihr habt eine Brennerei noch hier
vor
Ort und ihr habt ein eigenes Wildgehege, also eine eigene Wildzucht.
Genau, ja.
Und da triggerst du natürlich mit diesen Punkten für mich als Österreicher, der mitten aus dem Berg kommt, Wild und Schnaps, gell? Da das bin läuft. Ich halt voll dabei. Ja.
Das läuft.
Aber schauen wir uns mal eins nach anderen an. Seit 1927, du bist jetzt die wievielte Generation?
Ich bin jetzt die vierte.
Die vierte Generation, der Tochter wäre dann die fünfte.
Genau.
Die jetzt schon genau. Die Bierfützel auf den Tisch bringt. Magst du uns kurz einen kleinen Abriss geben? Also, wie viele Sitzplätze habt ihr, wie viele Zimmerlern oder einfach nur, damit sich die Leute eine Vorstellung von eurer Größe machen können?
Ja, also wir haben im Hotel, wir haben 58 Zimmer. Das ist jetzt aufgeteilt auf Doppel- und Einzelzimmer. Wie viel genau weiß ich jetzt nicht, bin ich ehrlich. Dann haben wir unser Lokal, das hat, wir haben einen großen Wintergarten, das ist ein Lettl, das umfasst 120 Sitzplätze fürs à la carte und das wäre eigentlich meistens so Wochenende, Samstag, Freitag für Hochzeiten oder Geburtstage feiern genutzt. Da kommen dann maximal 100 Leute rein, weil man halt Tanzfläche oder sonstiges braucht. Dann haben wir unsere Gaststuben, da Hubertusstube, Martinstube, da bringen wir auch nochmal so 40, 30, also sagen wir ungefähr nochmal 100 runter. Und da haben wir noch eine Besonderheit, das ist unsere Jagdhütten. Die hat sich mein Vater eingebaut, muss ich jetzt schon fast sagen, weil wir alle gesagt haben, das da aufbauen, weil das muss ich so verstehen, das ist aber jetzt Fahrsilo gewesen. Und da war früher, also wir hatten früher noch mehr Landwirtschaft. Und auf das Fahrsilo ist die Hütten aufgebaut worden. Und da habe ich mir gesagt, wie das funktionieren sollte. Also, was das dann werden sollte. Aber im Endeffekt ist es richtig gut geworden. Und es wäre sehr gut angenommen. Es ist eine richtig urige Jagdhütten. Da haben 80 Leitplatz. Von der Bewirtschaftung her wird es halt eigentlich mehr nicht in das Menü-Richtung gehen, weil das, ich habe oben keine Küche nicht. Also keine Möglichkeit, irgendwas da oben warm zu machen. Ich muss alles von unten schicken. Da oben gibt es halt dann Buffet oder reinlesen.
Genau. Und da sollte man wirklich mal bei euch auf der Homepage vorbeischauen.
Bitte gerne,
ja. Ja, weil das ist wirklich urig gemacht und da so viele kleine, liebe Details. Ich war einmal kurz oben, durfte mal reinschauen. Also echt lieb gemacht und man merkt mit viel Herzblut. Ja?
Ja.
Also da steckt viel Detail und viel so Kleinigkeiten drinnen. Also wirklich eine coole Sache. Und wenn man jetzt nicht wissen dort, dass man da im Freisinger Landkreis sitzt, kann man in der Hütte drinnen denken, man sitzt irgendwo in die Tiroler Alpen oder in die Berchtesgadener Alpen oder so.
Ja, da fällt nur noch der Blick zu den Bergen.
Ja, genau. Kannst vielleicht so eine Folierung auf die Fenster machen.
Ja, kann man nicht mehr nachschauen.
Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber nein, ist wirklich sehr, sehr herzig gemacht. Genau, und in dem Salettl sitzen wir ja gerade und zeichnen einen Podcast auf. Und da muss man sich auch jetzt vorstellen, also wir sitzen wirklich in einem entsprechenden großen Saal, wo man vielleicht 120 Leute hat. Aber das Lässige ist, es ist nicht nur einfach ein Saal, es ist praktisch ein riesen Wintergarten.
Ja. Genau.
Also das ist, der Raum ist lichtdurchflutet, liebe Zuhörer. Und sogar auch die, nicht nur mit riesigen Seitenfenstern, sondern auch quasi der Plafond, also die Decke oben, also das Dach sind Glasfenster und man hat wirklich von drei Seiten natürliches Licht und ja, das ist wirklich wahnsinnig schön zum Sitzen hier. Ja. Und ein toller Veranstaltungsraum auch und die kann man sehr gut vorstellen. Also wenn man bei euch mal für eine größere Feier oder Hochzeit buchen soll, sollte man sich schicken, oder?
Ja, ja, also wer heuer noch bei uns heuer nämlich, der hat schon schlechte Karten. Ja. Und für nächstes Jahr haben wir auch schon wieder sehr viele Anfragen. Also
am besten weit, also noch über ein Jahr vorher draußen wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Ja, na wirklich. Weil bis das alles geplant ist für die Brautpaare, bis das alles fix ist, die schauen sich ja mehrere Locations so und auf bestimmte Termine mehrere Anfragen da. Und da sollte man schon früher noch anfragen.
Was halt auch noch nett ist, dass man dann entsprechend hier Türen aufmachen kann und man raus auf die Terrasse gehen könnte. Ich habe draußen noch einen Ort, ja, kleine Terrasse, Biergarten,
genau, ja.
Ja, mit einem Spielplatz auch für die Kids und einem netten kleinen Pavillon, wo man auch dann sitzen kann. Und also es ist wirklich dann von mehreren Seiten eingebaut und durch das, dass ihr jetzt außerhalb, sage ich mal, vom urbanen Spektrum seid, also jetzt nicht irgendwie in der Stadt oder am Stadtrand, sondern hier wirklich am Land. Also ihr habt ja auch entsprechend genug Parkmöglichkeiten dann auch für größere Gesellschaften direkt am Haus. Also An- und Abreise ist zumindest mit dem BKW überhaupt kein Problem und auch kein Parkplatzstress, was manchmal ja wirklich auch sehr lästig sein kann. Also wirklich der Stadl oder Salettl eigentlich, Salettl wirklich sehr, sehr nett. Dann hast du natürlich gesagt, Hochzeiten, Veranstaltungen,
genau.
Aber auch Seminare macht
ihr ja? Ja, freilich. Wir haben, also ich hole jetzt mal ein bisschen weit aus, da wo jetzt das Salettl steht, das war jetzt mal überlegen, 2012, glaube ich, haben wir das gebaut. Nein, 2009 haben wir es so little gebaut. Da war vorher alles Biergarten. Mhm. Also die gleiche Fläche, das sehen Sie jetzt leider nicht, die Zuhörer, aber draußen, was jetzt der Biergarten ist, das war vorher da, wo jetzt der Lettl steht, genauso.
Mhm. Ah ja, okay.
Und dann haben meine Eltern damals gesagt, wir brauchen noch irgendwann, weil die Hochzeitsanfragen immer mehr geworden sind, wir brauchen noch irgendwie einen Saal. Viele Wirte haben auch mit einem Saal aufgehört, muss man auch sagen. Und dann haben meine Eltern gesagt, wir bauen einen. Mhm. Und ist das so in die Planung gekommen mit dem Wintergarten. Und unterhalb vom Wintergarten haben wir drei Seminarräume, drei Tagungsräume. Ah, okay. Also die können wir, also ein kleiner, und wir können es auch variieren, wir können auch einen großen draus machen. Ja, und das haben wir unter der Woche eigentlich immer recht viel Tagen. Heute ist auch wieder eine.
Mhm, genau, habe ich schon gesehen am Parkplatz draußen, ja. Ein paar Firmenautos. Wir sagen jetzt nicht, welche Marke oder so, sondern, aber ich habe mir schon gedacht, da hast du wieder irgendwie eine Firmentagung, Seminartagung
etc. Genau. Ja.
Genau.
Kannst du einschätzen, wie das so dieser Anteil ist? Also sag mal, Hochzeiten, Events auf deiner Seite, Tagungen auf der anderen, normaler Restaurantbetrieb, wie hält sich das so die Waage? Also wie ist der Anteil, kann man das sagen?
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ja die Personenzahl an sich im Unterschied ist. Ja. Also weil bei Veranstaltungen, bei Hochzeiten, da geht es, sagen wir auch so, ab 60 bis 100 auf. Mhm. Das ist jede Woche anders. Da sind mal kleine dabei, mal größere. Tagung ist dasselbe. Mal sind es 10 oder 8 plus, dann sind es mal wieder 30 oder 40. Mhm. Und das normale à la carte Geschäft, das ist mal gut und mal nicht gut, wie es überall ist. Also es ist nicht so planbar bei uns, weil wir haben ja doch recht außerhalb, bei uns muss man herfahren, bei uns kommt man nicht einfach so vorbei.
Man muss sich bewusst entscheiden, bei euch zu essen. Ja,
genau, da muss man einfach herfahren, und von dem her ist es bei uns immer schwierig zu sagen, es gibt mal gute und mal nicht gute. Hängt bei uns auch sehr wetterabhängig, muss man auch sagen, wenn es wieder schlecht ist, dann gehen ja nicht viele Leute raus. Mhm. Wenn es gut ist, dann ein mehr unterwegs.
Habt ihr euch ja deshalb so breit aufgestellt, was euer Gastronomie-, Restaurant-Hotel-Konzept betrifft, weil ihr ja doch, sage ich mal, in einem 250-Einwohner-Ort wird es natürlich heutzutage immer schwieriger mit Gastronomien. Wir kennen alle das Problem mit dem Wirtshaussterben in Bayern. Hatte ja schon allein schon eine Sonderausstellung im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg gegeben über das Wirtshaussterben in Bayern, dass das Wirtshaus als zentraler Kern und sozialer Ort einer Gemeinde, eines Dorfes immer mehr verloren geht, weil natürlich auch der Arbeits- und Kostendruck schwieriger wird, klar. Und dann muss man halt einfach auch Konzepte aufstellen, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wir wollen die jetzt nicht nur als unseren Kunden vorstellen mit eurem Betrieb, sondern wir wollen ja auch ein bisschen das Konzept darstellen. Also dass ihr jetzt nicht nur Landgasthof seid, sondern halt auch mehrere, sage ich mal, Ebenen abdeckt, was die Gastronomie, Hotellerie entsprechend hergibt. Aber war das auch der Grund, dass man da konkurrenzfähig und überlebensfähig bleibt?
Ja, bestimmt. Also das haben wir nicht gemacht, das kann ich jetzt nicht so direkt sagen, aber das jetzt so der Grund war, dass ich sage, das mit der Dampfelzucht zum Beispiel, das mein Vater hat damals, das war 93, glaube ich, seit 93 müssen wir die haben. Da war ich gerade mit 2 Jahren oder so. Mhm. Und der hat halt damals gesagt, ich will irgendwas, was keiner hat.
Und deshalb die Wildzucht. Und
so ist es dann zustande gekommen. Er hat gesagt, er will irgendein Alleinstellungsmerkmal haben, er will was haben, das was einfach nicht viel haben. Mhm. Für das, wo wir stehen. Und ich bin ja sehr froh darüber, dass er das gemacht hat, weil wenn ich jetzt schaue, wie viele Wildgerichte das ich auf der Karte habe und was ja immer verzehrt wird, also es ist im Schnitt, also eine geht übers Jahr, im Schnitt geht es am meisten wild als das andere.
Ja klar.
Gefolgt von den Klassiker wie Schnitzel und Cordon Bleu oder sowas, ist klar. Sowas braucht man einfach als Wirtshaus. Aber wild ist bei uns wirklich was immer geht.
Und das macht euch ja aus. Jetzt hast du aber auch schön die Kurven da gekriegt. Also quasi, um das Konzept vorzustellen. Ihr habt da, wie gesagt, das Gehege sieht man eigentlich gleich, wenn man hier auf dem Parkplatz war, ist das Gehege da, das ja wirklich sehr groß ist ja teilweise. Oder das heißt teilweise, es ist ja auch sehr, sehr groß. Und da sieht man dann auch schon das Wild da oben. Und wie gesagt, ihr habt da die eigene Zucht, die ihr seit anscheinend 1933 betreibt.
93.
93, genau. 93 betreibt. Und die verarbeitet ihr dann auch komplett hier am Hof beziehungsweise im Restaurant. Und das ist quasi dann auch saisonal bedingt teilweise oder habt ihr das dann wirklich das ganze Jahr im Angebot? Weil Wild hat, da gibt es ja oft mal dann so Wildwochen oder sonst was, aber wenn man bei euch das will, kriegt man das ganze Jahr?
Genau, wir haben das ganze Jahr über. Das ganze Jahr über. Also wir verarbeiten das komplett, wir schlachten es selber, Papa und ich. Und es wäre, wie ich schon gesagt habe, komplett verarbeitet. Also von Knochen bis jeden Viertel Fleisch wäre alles komplett verarbeitet. Wir machen Wildsuppen draus, wir machen Ich habe schon einen Hirschleberkäse draus gemacht im Gläsel.
Oh.
Ich habe schon Streichwurst etc., Salami, Schinken.
An die Salami kann ich mich erinnern.
Genau. Ja.
Pfefferbeißer,
Schinken, Bratwurst.
Genau. Einmal war ich mit einem Spätzle da. Es ist ja wirklich auch ein schönes Ausflugsziel, weil ich bin mit einem Spätzle mal rausgefahren, du kannst dich erinnern, mit unseren E-Bikes. Genau, vorne vor dem
Salettel gesessen,
genau. Und da hast du uns auch die Wildsalami und den Schinken aufgetischt, so als kleinen Snack, als Zwischenstation von unserer Biergartentour damals mit dem E-Bike. Sensationell gut. Also für so eine Sachen,
danke.
Der geneigte Zuhörer unseres Podcasts weiß ja um meine Liebe für Brotzeitprodukte und für Wild. Und
vor allem
für Leberkäse,
ja. Eijausen, oder?
Ja, ach, das ist halt meins. Ja. Und dann halt sowas zum Bier dazu snacken, das ist halt einfach ein Traum.
Also Hirschleberkäse muss ich aber noch probieren, gell? Das habe ich
noch nie gegessen. Noch nie gegessen. Boah, naja, wir kommen mal wieder.
Wann hast du mal wieder einen?
Ja, muss ich erst einmal machen. Also den habe ich jetzt jedes Mal. Das war eigentlich eher so ein Zufallsprodukt, dass das entstanden ist.
Boah, da bin ich aber
gespannt. Sag Bescheid.
Okay. Ja, gehen wir sofort vorbei, wenn es zu Nutz fuhrst.
Aber, ja. Also wie gesagt, das ist wirklich das ist Einzigartige, dass man einfach bei euch dieses frische, selbstverarbeitete Wild bekommt und sage ich mal, regionaler und mit kürzeren Wegen geht es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja wirklich hier am Grundstück mit integriert und dadurch kommen die Leute wahrscheinlich auch. Also die Hochzeiten sagen dann, okay, pass auf, wir wollen ja dann auch bewusst ein Wildgericht haben oder wenn jetzt Firmen kommen oder wie.
Ja.
Was ist da deine Variation? Du bist ja Koch, das wollten wir auch noch schneller sagen. Also du bist ja gelernter Koch, bist der Küchenchef hier. Also wie orientierst du dich da in deiner Auswahl, was du gerade machst? Also nehmen wir an, es wird Klassiker geben wie Wildbraten oder so.
Genau, Hirschbraten. Ich mach's, also es ist saisonal, jetzt gerade haben wir Spargel, geht schon los. Es ist sehr saisonal bedingt, logischerweise, die Saison herbeit und an Gemüse mache ich dazu, was ich natürlich auch dazu passt. Ich versuche mal ein bisschen ausgefallen hätte, das Bild ein bisschen was moderneren Touch damit reinzubringen, sage ich jetzt mal. Ich habe die Klassiker wie Hirschragout und dann Hirschbronn. Dann gibt es im Winter mal mit Blaukraut und Spätzle. Jetzt gibt es gerade einen Salat dazu. Mal schauen, was mir als nächstes einfällt. Bin jetzt relativ spontan eigentlich. Dann habe ich halt noch die Edelteile wie ein Hirschrücken oder das Filet. Die, wo ich dann auch separat noch auf den Teller bringe. Auch immer mal wieder mit wechselnden Beilagen. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil so halt immer alle Teile da hast. Und du musst ja natürlich irgendwie schauen, dass du alle Teile verkaufst und nutzt. Und da ist halt schon saisonal bedingt, was ich halt dann dazu mache.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben damals hier ein Verkostungsvideo gedreht, Donner, gell?
Ja, genau.
Und da, das war kurz vor Weihnachten damals, mit einem dunklen Weißbier. Und da haben wir auch Food Pairing dazu gemacht. Und ich hatte, glaube ich, den Hirschbraten und eine Ente hast du uns auch noch gemacht.
Genau, ja.
Also beides herausragende, ja, das beides, sag ich mal, Wildfleisch, das sehr gut natürlich zum dunklen Weißbier passt.
Ja.
Aber mit den Hirschbraten hast du mich halt voll erwischt gehabt, gell? Also, das war schon sensationell gut.
Na, lässt sich ja zurecht schwärmen. Also, wir haben ja, wir waren ja auch kurz danach nochmal da und dann ist nämlich auch der nächste Teil, der hier nur auf dem Grundstück steht, mit der Brennerei, wo es ja unter anderem auch die zwei Bierbrände, Corbinian und Fittus gibt.
Genau, ja.
Magst du vielleicht dort zwei, drei Takte sagen? Wie seid ihr da dazu gekommen eigentlich?
Ja, das hat sich eigentlich für mich alles mein Papa gebildet. die hat sich das, weiß ich nicht, waren sie irgendwo vermessen oder waren sie im Urlaub? Meine Eltern, die fahren ja immer Südtirol in Urlaub.
Das finde ich super.
Ja, das glaube ich. Südtirol, hervorragender Wein, hervorragende Kulinarik, das Mediterrane, dann trotzdem nur das Österreichische dazu, das ist.
Es ist genau diese, ich meine, Spoiler Alert, ich bin ja jetzt mittlerweile für Südtirol auch der Vertriebsleiter, oder der Außendienstmitarbeiter für die Brauerei. Ich bin gestern vom Südtirol hintergekommen wieder von ein paar Tagen. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast, das Mediterrane gemischt mit dem Alpenländischen. Ja. Also wo beide, sage ich mal, kulinarischen wie auch mentalen Kulturen zusammenkommen.
Genau.
Und das ist ein Mix, der einfach sensationell gut ist.
Ja. Also wir waren als Kinder immer dabei. Also meine Eltern fahren jetzt ja auch Südtirol in Urlaub. Und wir waren als Kinder für das Ei wieder dabei. Und ich glaube, dass er da halt irgendwann die Idee gereift ist, dass er eine Brennerei machen möchte. Dass er es auch selber machen möchte. Dass er möglichst viel im Betrieb selber machen will. Außer das Bier jetzt einmal, das lassen wir zum ersten Fall. Da haben wir nicht angerichtet dafür.
Da können wir was machen.
Genau. und dann ist jetzt 2015 so gekommen, ich glaube, 2015 oder 16 war es, dass wir die Brennerei bauen. Und das, meine Mutter hat dann daraufhin den Edelbrand-Sommelier gemacht. Mhm. Kurz darauf mein Bruder auch, der Fabian. Das ist auch Edelbrand-Sommelier. Und die Brennerei macht eigentlich mein Onkel, also Herbert, Bruder von meinem Papa, und mein Bruder dann miteinander. Und die sind eigentlich für das Ganze so verantwortlich. Und wir machen also sämtliche Obstbrände, Geiste, Bierbrände. Jetzt haben wir einen Whisky gemacht, vor 2 Jahren den ersten.
Mhm, cool.
Jetzt hat es vor 4 Wochen haben wir jetzt einen Hofer, aus Hafer einen Whisky brennt. Der muss jetzt halt noch im Holzfassel liegen. Mhm. Gin haben wir, Vogelbeerbrand und etliche Liköre.
Ja, wen es interessiert, übrigens hier ein Hinweis kurz drauf, wir verkauft es dir auch online.
Genau.
Und kleiner Hinweis drauf, es gibt einen Online-Shop, alles schön aufgelistet, sehr, sehr hochwertige Produkte, schaut's rein, wenn ihr Interesse drauf habt. Also wir können natürlich die 2 Bierbrände besonders empfehlen, ganz ohne hier irgendwie Werbung für Fitos oder Kabinian zu machen. Nein, aber ich kann mich erinnern, dass wir eben da waren und auch probieren haben dürfen und das durch die Bank hervorragend. Mhm. Durch die Bank hervorragend. Also wirklich, schaut's rein, lasst euch ein bisschen inspirieren und dann druckt's vielleicht auch auf bestellen.
Ich habe Papa den Vitusbrand zu Weihnachten geschenkt und den fand er auch sensationell gut. Mein Papa ist auch ein großer Freund von halt so Spiritosen, aber halt wirklich so, weißt du, ein Glas halt so. Ne? Ja. Immer wieder, also an seiner Flasche, da trinkt er
Genuss,
ein Jahr um.
Genusstrinker.
Ne? Genau. Halt Whisky vor allem hat er total gern, aber halt auch genau sowas. Also so richtig schöne, geschmackvolle Brände. Und der Vitusbrand hat ihm total gut getaugt. Und da muss man ja jetzt ein bisschen ausholen auch, dass ihr die ja komplett selber auslagert. Also wirklich dann auch die Fässer aussucht, das Holz aussucht und das wird dann auch hier am Hof,
nehme ich an. Alles, genau, wird alles, alles am Hof produziert. Ja. Also das macht mein Onkel mit viel Herzblut. Also wir sind ja alle in dem Bereich eigentlich Quereinsteiger, das hat ja keiner irgendwie vorher gelernt. Mhm. Mein Onkel hat sich da eingelesen und mein Vater und er hockt sich, wenn der brennt, der hockt sich nicht rein. Man muss sich so vorstellen, die Brennanlage, die muss man unten mit Holz einschüren, um die Temperatur zu regulieren. Jetzt musst du den ganzen Tag davor hocken und die Temperatur regulieren mit ein paar so kleinen Holzscheitel, die schneidet er sich vorher wie her, dass er halt
noch schmeißen
kann. Genau. Und du musst auf die Temperatur aufpassen, wann der Vorlaufmittel auf den Nachlauf läuft. Das braucht er dann alles separieren, das braucht alles trennen vorher. Und der macht das wirklich mit viel Herzblut und schaut schon, dass das passt.
Ja, es ist Wahnsinn. Wie gesagt, wenn wir da heraus waren, da sind wir da gestanden, haben quasi auch, da war der Herr Blanker dabei, da haben wir quasi einen offiziellen Termin so ein bisschen gemacht. Und da hat der Herbert eben die ganze Zeit geschaut und Moment schon, wieder hier rumpen müssen, schauen müssen, ob es passt. Dann haben wir wieder ein bisschen probieren dürfen. War natürlich jetzt auch nicht so verkehrt. Und also da musst du schon den ganzen Tag dabei hocken.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht so, als kannst du mal eine Stunde weggehen und sagen, das arbeitet für sich, sondern da musst du schon dabei bleiben. Und das macht dieses Handwerk also spannend auch. Also und da kommt halt einfach auch was Hochwertiges raus dabei. Ist jetzt nichts, was industriell produziert ist oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Handwerk. Und entsprechend hochwertig sind diese Sachen, die dabei rauskommen.
Genau. Es gibt schon Anlagen, die wo das den Vor- und den Mittellauf und dann einen Nachlauf dann automatisch separieren. Klar. Es gibt schon. Aber er macht das auch jetzt Weckerbau, der macht das mit der Hand nach Geschmack.
Was halt auch für eine gewisse Leidenschaft spricht, gell? Also ich mein, wenn du sagst, der ist da voll mit Herzblut dabei, das ist ja macht meiner Meinung nach so ein Produkt wertiger.
Und ich glaube einfach, das kann alle Leute in dieser Branche irgendwie zusammenbringen an einem Tisch, weil es halt einfach um Genuss geht. Und wenn man das wirklich Genuss mit Leidenschaft nicht nur lebt, sondern halt auch zu seinem Beruf macht, dass man da halt einfach sich so einfuchst, wie du gerade gesagt hast, und dass man so darin aufgehen kann. Also bei uns ist es, oder bei mir ist es ja als Brauer. Ja, also es vergeht kein einziges Mal, wo ich nicht wirklich auch kritisch, klar, man muss sich ja mit dem Produkt auch konfrontieren.
Freilich.
Heinrich und schaue ins Bier und der erste Schluck ist bei mir immer eine Verkostung. Ja. Also da nehme ich immer erst einmal einen kleinen Schmuck und auch wenn ich das Bier schon 10.000 Mal getrunken habe und ich das kenne, das Produkt, das erste Mal ist immer mal eine Verkostung, so wie du wahrscheinlich als Koch immer mal dann die Soßen abschmeckst oder ähnliches. Ne? Aber trotzdem freut man sich dann, okay, ja, es passt und dann hockt man sich hin und dann trinkt man das Bier oder man isst es oder vor allem wahrscheinlich wie bei dem Onkel einfach auch, dann nimmt man mal ein Stamperle Schnaps oder von einem Whisky oder sowas und man ist ja bei der Entwicklung des Produktes dann dabei. Man sieht ja, wie es im Fass reift. Man sieht, wie sich das Bouquet ausbaut, wie der Geschmack da drinnen reift. Und dann kann man ja beim Brennen ja total spielen. Lege ich es auf Esche, lege ich es auf Buche oder was auch immer.
Genau. Und die Färbung ja dann, er ist ja klar, wie Wasser, wenn er rauskommt. Und dann hat das Holzfass gekriegt, dann hat die entsprechende Farbe. Ist schon sehr spannend. Ja.
Super cool.
Und wie er sich ja auch über den Zeitraum entwickelt, der Brand. Das ist auch sehr interessant. Genau. Ja. Also er kommt ja dann mit, ich glaube mit 70% oder 80% kommt der reine Alkohol raus und da braucht er ja nur runtersetzen mit destilliertem Wasser. Und wie er sich dann über die Jahre verändert, der Brand, das ist schon sehr interessant.
Ganz spannend. Deswegen ist er wirklich, wenn man sich die Whiskybrenner oder auch die Schnapsbrenner anschaut, also du brauchst einfach einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz, wie sich das einfach entwickelt. Das kann man oftmals, sagen wir mal, ingenieursmäßig gar nicht so ableiten, was daraus passiert, sondern das muss man halt einfach erlebt haben und aus der Erfahrung dann halt einfach zehren.
Ja. Genau.
Ganz kurzer Exkurs, wie ihr draufgekommen seid, an Kabine und dann Vitusbrand zu machen. Also korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber das hat ja damit auch mit Corona leider oder Gott sei Dank, wie auch immer, zu tun gehabt. Wir mussten in Corona ja Gott sei Dank kein Bier wegschütten. Wir hatten ja so Glück, dass wir immer so arbeiten konnten oder Abnahmen hatten, dass wir kein Bier wegschütten mussten. Aber wir haben vor allem Bier auch, sage ich mal, umgeleitet, und zwar über eure Brennanlage. Genau, weil wir haben da wirklich anscheinend noch ein paar Fässer Corbinian, glaube ich, das war's. Damit hat's,
Ja, im Corbinian, glaube ich, zugefangen,
Hat's angefangen, weil wir haben wirklich ein paar Fässer gehabt, wo wir gesagt haben, okay, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr weg, aber das waren da nicht viele. Das waren 12, 13 Fassel, ich glaube.
Ich weiß gar nicht,
wie viele das waren. Das waren 2, 3 Paletten oder so. Und dann kam da irgendwie in einem Gespräch auf, dass ihr die verbrennen wollen, und anscheinend war da der Onkel da und hat gesagt, her damit und
gehen wir. Der war gleich Feuer und Flamme.
Ja, und anscheinend ist er dann so gut geworden, dass man dann im Folgejahr gesagt hat, okay, wir machen auch noch Vitus.
Genau.
Ja, dann hat man sich ganz bewusst entschieden, okay, ein Vitus her, und der wird dann destilliert und ausgelagert, und jetzt gibt es bei euch Corvinian und Vitusbrand. Also auch wenn Corona für euch und für uns natürlich in dieser Branche sehr schwer war und Einschnitte, wenigstens, man muss ja in jeder Sache was Positives sehen.
Genau.
Haben wir das daraus bekommen.
Nein, da ist wirklich gut, was kurz draus waren. Also die Brände sind wirklich sehr fein geworden.
Ja.
Schauen auch in der Flasche sehr edel aus.
Stimmt,
Mit dem Logo, mit dem
die Flasche ist auch schön ausgesucht, Also bei Landgasthof Hofmeier auf die Homepage gehen und dort gustieren und dann bestellen. Also Vitus und Kabinenbrand oder natürlich auch jeden der anderen Brände. Und das finde ich auch so cool.
Oder einfach vorbeischauen.
Oder vorbeischauen, ja.
Das ist es auch natürlich, vorbeischauen. Vor allem, da kann man dann einen schönen Hirschbraten essen und dann hinten auch ein kleines Verdauungsschnapserl. Und das ist halt alles hausgemacht. Also normalerweise bist bei irgendeinem Wirten und da sagst, was weiß ich, vielleicht aus der eigenen Jagd oder der Nachbar ist Jäger und der holt, bringt man dann das Wild, und jetzt ist ja halt gerade wieder Jagdsaison, deswegen gibt's halt Wild, und der Schnaps ist von einem Edelbrenner da, 2 Täler weiter oder was auch immer, das hört man immer, und die Leute machen das regional, und das finde ich gut und ist auch total wichtig so, nicht nur die regionale Wertschöpfung dadurch stützen, sondern auch das regionale Handwerk. Aber bei euch ist halt wirklich alles sogar noch einmal mehr regionaler, weil es alles im Haus ist und auch alles die Familie macht.
Genau.
Also nicht nur das Wild züchten, sondern auch hier verarbeiten, und du verkochst es dann. Der Onkel brennt, und deine Mutter kümmert sich ums Hotel.
Genau.
Ja. Und der Papa hat neue Ideen.
Und also der scheint dann so ein bisschen der Creativity-Pool hier zu sein auch, oder?
Der, kann man schon so sagen, Er hat immer die wahnsinnigsten Ideen.
Ja, wenn aus Spinnerei Leidenschaft und dann noch ein Geschäft wird, ist doch schön, oder?
Ja, aber das war aber schon immer so, weil sonst wären wir nicht so gewachsen oder weil man nicht so, wie es jetzt ist, unser Lokal, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil wenn man das früher vorstellt, jetzt mache ich nochmal einen Umschweif zurück zur Geschichte von uns. Es war ja früher, jetzt muss ich überlegen, 1989 ist das jetzige Wirtshaus gebaut worden, wo jetzt der Wintergarten droh ist. Davor war es eine ganz kleine Wirtschaft, und da war nicht viel Hofstelle da, war nicht viel Platz, da war Landwirtschaft dabei, ein kleines Dorfwirtshaus. Und das ist damals weggerissen worden, und dann hat es die Möglichkeit gegeben, einen Nachbarn zu erwerben. Also, dass wir quasi expandieren können, dass wir wachsen können. Sonst hätten wir ja die ganzen Parkplätze, das ganze Jahr nicht. Und so ist das eigentlich alles, das war der Grundstein damals, dass die das so gemacht haben, dass wir jetzt so groß sind.
Also, in den letzten 34 Jahren richtig Fahrt aufgenommen dann.
Genau. Geschichte. Dann ist 2002 das Hotel dazu gekommen, 2009 der Wintergarten.
Und dann hat eines das andere ergeben.
Dann kurz darauf 16 Brennerei und mal weiter.
Ja, das sagt aber auch, dass so ein Konzept halt dann auch nur funktioniert, wenn die Leute, die dahinter stehen, engagiert dabei bleiben. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Ich meine, man sieht ja hier, wie es Hand in Hand greift, Familienbetrieb, alle sind involviert. Ja, die Glor legt auch schon los. Ja. Da sieht man ja, dass einfach Leidenschaft
dafür gelebtes ist. Genusshandwerk.
Ja, absolut.
Von der ganzen Familie.
Absolut.
Und noch einen kleinen Schwung jetzt nochmal, um aufs Bier und die Brauerei zu kommen. Man kann das ja ganz offen sagen. Ihr seid ja jetzt nicht gar so lang Kunden bei uns.
Nein.
Auch seit 3 oder 4 Jahren sowas, gell?
Ja.
Denn ihr wart ein treuer Kunde der Schlossbrauerei Haimhausen.
Genau, ja.
Für mehr als 100 Jahre, glaube ich, oder? Nicht mehr als 100 Jahre, aber
ja,
da drinnen hängt der Urkunde von euch, gell?
Knapp, ihr, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, ja, aber es
ist. Aber seit ihr eröffnet habt, 27,
genau,
bis vor, sagen wir mal, 4 Jahren,
genau,
Daumen mal Pi, war der Kunden der Schlossbrauerei, genau, Haimhausen, die leider das Geschäft eingestellt hat,
ja,
zu diesem Zeitpunkt. Und dann seid ihr auf die Suche gegangen nach einem neuen Bierlieferanten.
Genau, ja.
Und dann seid ihr Gott sei Dank auf uns gekommen. Also ich habe ja gehört, es waren ein paar mehr Brauereien hier vorstellig bei euch.
Das war eine spannende Suche, ja.
Ja,
das sehr, sagen wir mal, sehr lustige mit den ganzen Verkostungen.
Ja. und da habt ihr einfach auf Brauereisuche begeben. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele unserer Kollegen und Mitbewerber hier bei euch aufgeschlagen sind und versucht haben, euch zu überzeugen, das Bier zu nehmen, weil ich sage jetzt mal, vor allem auch so ein tolles Konzept, wie also ihr habt hier und mit dem Qualitätsanspruch, ja, will ja natürlich fast jede Brauerei hier rein, weil das ist natürlich auch ein Flagship dann. Also da, ich meine, ich war schon dreimal mit Kunden auch hier, ja, letztes Jahr mit einer Gräsern-Gruppe,
ja, genau,
und sonst auch mal mit dem Dave aus den USA, mhm, und so weiter. Also wir fahren dann ja wirklich auch bewusst raus, um auch unseren internationalen Kunden im Export zu zeigen, schaut's, was wir da haben. Ne? Also
ja,
ich sag's jetzt ganz offen, wir geben auch schon ein bisschen mit euch an, gell? Also weil dann isst man hier halt ein Wild und dann trinkt man danach einen Vitus-Schnaps, also das ist halt schon toll. Ja? Und deswegen an der Stelle auch, sage ich, glaube ich, sind wir froh, dass ihr euch dann auch für unsere Biere, definitiv, und unsere Marke entschieden habt. Und an der Stelle natürlich auch danke, dass wir da sein dürfen, weil, wie gesagt, es ist schon eine gewisse Wertschätzung auch für uns und eine gewisse Ehre, durchaus.
Ja, danke. Ja, wir sind auch sehr zufrieden. Also können wir uns nicht beklagen. Einmal im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen.
Super. Was ist denn dein Lieblingsbier?
Ich trinke eigentlich nur meistens Helles oder Pils.
Ah.
Aber meistens eigentlich einfaches Helles.
Einfaches Helles, ja. Ja, ja, aber das finde ich auch interessant als Koch. Ja, ich kenne ganz viele Köche, die sagen, das ist vor allem also ein bisschen zum Durstlöschen, weil es ist natürlich eine sehr anstrengende und manchmal auch schweißtreibende Arbeit in der Küche. Und es ist ja warm und da braucht man einen Durstlöscher. Aber was ich auch ganz oft merke bei den Köchen, die trinken gern Pils.
Ja.
Vielleicht wegen der Bitterkeit, stimmt, ja, und dem, ja, intensiven Geschmack einfach
auch. Nein, bitte so sagt, wenn ich jetzt so an meine früheren Stellen zurückdenke, da hat es eigentlich immer, wenn man nicht immer Pils getrunken.
Ja, schauen. Wo warst denn du davor eigentlich so? Erzähl, jetzt haben wir das gar nicht gefragt. So. Was waren deine Stationen vor dem Heimatbetrieb?
Ich habe gelernt im Brauereigasthof Hotel Eying, bei meiner Frau Inselkammer.
Da ganz eine Lehre ein großer gemacht. Traditionsbetrieb,
genau,
und eine große Institution, ja.
Genau, auch mit eigener Brauerei.
Mhm.
Da habe ich eine Lehre gemacht, 3 Jahre lang, ganz normal. Dann, jetzt muss ich mal selber studieren, bin ich nach Österreich gegangen, zu Zürs und Alberg, mhm, eine Wintersaison, zu Zürs Hof war das damals. Da war ich als Kommi, also als Entremetier.
Mhm.
Dann war ich im Sommer, dann hat sich das, die Saison geht ja bloß bis knapp Ostern.
Genau, ja.
Und dann, ich habe noch nichts gehabt und habe mir verschiedene Stellen beworben, Vorstellungsgespräche gehabt und dann ist es irgendwie durch ein bisschen Vitamin B so zustande gekommen, dass ich ins Tantris gekommen in Minger.
Na.
Über den Sommer. Da war ich dann beim Vorstellen und da war ich da nervös beim Haus, da muss ich legen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist eine Ehre, dass du den Abend darfst. Das ist ganz was anderes. Also, war Wahnsinn. Und,
ja,
und dann bin ich da reingekommen. Das ist harte Schule, muss man auch sagen. War hart, wenn man das so nicht gewohnt ist, mhm, auf so einer Liga zum Kochen oder zum Arbeiten. Aber sensationelle Erfahrung, also wirklich super.
Wow.
Und da war ich dann noch bis November, also ich habe eigentlich nur den Sommer überbrücken müssen, mhm, weil ich für den nächsten Winter schon wieder
zugesagt habe.
Genau, da war ich dann schon wieder dort. Da war ich ab Dezember wieder, oder Mitte November, wieder am Zürserhof.
Mhm.
Die nächste Wintersaison. Dann war ich im Sommer über im Freihaus Brenner, am Tegernsee unten, mhm, Bad Wissier. Und dann habe ich meinen Jagdschein gemacht,
mhm,
im Winter. Dann war ich über den Winter daheim, hab da ausgeholfen. Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal irgendwo hingehen, ich muss mir noch mal irgendwas anschauen. Und dann bin ich zum
Ist eigentlich so meine prägendste Stelle gewesen. Zum Huber wird nach Pleiskirchen gekommen. Mhm. Alexander Huber. Das war eigentlich so meine prägendste Stelle. Da habe ich im April angefangen und als Chef Entremetier und dann bin ich ab, ich glaube, August zum Sous-Chef befördert worden und da war ich sensationell die 2 Jahre unten. Also es war okay. Wirklich super, super Erfahrung, super Leute. Mhm. Also das war eigentlich meine prägendste Stelle da unten.
Und danach bist du heim.
Genau, dann war ich 2 Jahre unten, dann habe ich einmal Küchenmeister gemacht. Mhm. Im Winter 2017. Genau, ich habe dann, das war auch noch mehr hart, dass mein Opa ist da 90 geworden, 2017. Und genau an seinem Geburtstag habe ich die praktische Prüfung gehabt. Vom Küchenmeister. Mhm. Genau, und dann habe ich gedacht, Scheiße, also, das musst du rausschneiden. da, die ganze Verwandtschaft da, ihr Prüfung, jeder weiß, dass ich Prüfung habe.
Scheiß nervös.
Ja, und dann musst du irgendwann einmal heimkommen und dann jeder fragt, ja, was, aber ich habe Gott sei Dank gestanden gehabt. Dann war alles gut.
Also die Stimmung nicht getrübt?
Nein. Genau, und seitdem bin ich nicht daheim, seit 2017 bin ich fest daheim.
Ja. Schön. Ja, gut, da hast du wirklich einen großen Einblick bekommen natürlich in die Gastrowelt, in so viele verschiedene Bereiche natürlich auch. Ja. Kennst dann natürlich auch die Härten des Saisongeschäfts vor allem. Das ist natürlich auch immer da, weil da geht es halt volle Gas durch. Gell? Da ist immer unter Strom, vor allem in so einem Winterskigebiet. Gell? Da ist wenig Downtime, sage ich jetzt mal. Nein,
da geht es immer durch.
Da geht es immer durch.
Ja. Aber auch eine super Erfahrung.
Ja klar, das prägt natürlich. Weißt du, man muss das alles mitnehmen und diese Erfahrungen dann für sich verarbeiten und in seine Arbeit einfließen lassen natürlich. Ne? Also nicht nur, was man vielleicht jetzt handwerklich lernt, sondern aber auch menschlich, ne? Und am
kollegialen Umgang. Ja. Ja.
Ich habe nämlich auch einmal bevor ich in der Brauerei gearbeitet habe, da habe ich noch an der Uni und da gab es die Möglichkeit, ein Art kleines Bierdinner im Tantris zu machen. Und da habe ich in Zusammenarbeit mit bierhandwerk.de habe ich dort ein Bierdiener gemacht. Da gab es ein Menü vom Haas. Und da war ich dann wirklich 2 Wochen vorher mit einer Auswahl an Bieren bei ihm hinten in der Küche gestanden mit seiner Sous-Chefin. Dann haben wir die verkostet und dann hat er gesagt, das und das würde er sich dazu vorstellen und hin und her. Und ich habe halt die Vorschläge gemacht. Er hat mir ein paar Tage davor halt einfach das Menü geschickt. Und dann habe ich das halt moderieren dürfen dort. Und das war dann ganz lustig. Ich kann mir jetzt an seinen Namen nicht mehr erinnern, aber der damalige Weinsommelier, der war, glaube ich, Kanadier, Halbkanadier oder so.
Amerikaner, glaube ich.
Oder Amerikaner? Justin. Ja. Der Justin, ja, genau. Und der war dann immer dabei gestanden und der hat dann immer so mitverkostet und so weiter, weil das war normal so eine Truppe, die normal immer so Weinverkostungen halt hatte. Die sind halt einmal im Quartal, waren die halt dort. Das ist so, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Und die sind halt einmal im Quartal dort und dann gibt es halt immer ein Menü und dann macht er halt den Wein dazu und dieses Mal einmal haben sie mal gesagt, nee, wollen sie mal Bier, weil Craft Beer war damals halt einfach sehr populär, ist es ja noch heute und wir haben halt verschiedenste deutsche, bayerische Craft Beer, also das war die Voraussetzung, dass man gesagt hat, wir nehmen ausschließlich bayerische Produkte oder deutsche Produkte und das war ganz spannend, der hat halt mitverkostet, weil er hat halt auch gesagt, also er kennt die Craft Beer Bewegung ja auch aus, in dem Fall USA, Kopf gehabt, irgendwie Kanada. Und der hat dann alles immer mitverkostet und das war super cooler Austausch mit ihm, auch mit einem Weinsommelier, wie der zum Beispiel das Bier entsprechend sieht. Ne? Aber wo du gesagt hast, so mit Hass, dass das eine Erfahrung war, also ich bin da auch hinten gestanden mit dem in der Küche und der hat halt die Biere verkostet und so weiter. Also der hat auch Präsenz gehabt und der hat so zielgerichtet auf die Sachen zu. Gell? Und dann hat er das Bier verkostet und hat sofort gesagt, das machen wir da dazu und hin und her. Also wirklich, das war gigantisch.
Ja. Ja, kann ich da nur zustimmen.
Ja, also das war wirklich, hat mir damals auch sehr geprägt, sagen wir es mal so.
Ja, wenn man in der Küche drin gestanden ist, das muss man, die orangen Fliesen, das ist legendär. Das war, wie ich damals noch drin war, der originale Herdblock noch. Also, wo Witzigmann damals angefangen hat, über Heinzl Winkler und dann zum Hans Aus. Also, das ist Geschichte, das ist.
Ja, es ist Gastronomie-Geschichte, ja, genau.
Geschichte da drin.
Ja, und. Es war wirklich so, also da habe ich mir gedacht, also egal was da ist oder sonst irgendwas, ich habe mir extra Urlaub genommen an dem Tag, weil ich gesagt habe, den Event mache ich. Weil wann hast du die Chance, das nochmal zu machen? Ne? Als Brauer ein Bierdiener zu begleiten im Tantris in München, wo das Menü da vom Haas gekocht worden ist. Also
Es war sensationell. Also jeder war länger drin geblieben. wenn ich nicht schon unterschrieben hätte.
Ja. Maxi, möchtest du zum Abschluss noch was loswerden? Möchtest du unsere Hörer noch was sagen, was sie unbedingt wissen müssen über euch? Oder was sie vielleicht in dem Jahr noch erwartet oder was sie geplant habt?
Mei, geplant haben wir viel. Ob das ein spruchreif ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Also wir planen heuer noch ein Biermenü. Ja, recht, das haben wir ja schon mal.
Das haben wir schon mein vor Corona schon mal eigentlich ausgeredet. Genau, ja.
Weil wir wollen im Herbst einmal ein Biermenü machen. Mhm. Diesmal so das Große und ansonsten, was noch kommt, ich werde noch mein Vater. Das kann ich sagen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Okay. Ja, ist eh schon gleich. Also, kommt eh schon im Juni. Also,
ja, ja. Ist eh schon gleich wieder rum. Weißt du, die Zukunft des Betriebs ist gesichert,
ja,
sehr gut.
Ja. Ja, und nein, sonst habe ich große Planungen für Gastronomie. Ich habe jetzt so jetzt nicht. Vielleicht ja mal einen Whisky mal noch schauen, wie es mit dem weiterläuft. Der ist jetzt dann heuer, glaube ich, das dritte Jahr drin, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Nach 3 Jahren darfst du, glaube ich, Whisky
nennen. Werden. Genau, ja.
Und schauen wir vielleicht, wo wir da schon dann die ersten Abfüllungen anfangen und einen Teil länger liegen lassen. Sowas. Genau.
Also immer was los bei euch und wir warten vielleicht dann auch auf die nächste wilde. Wortwitz, wild.
Warte.
Wilde Idee aus Hetzenhausen, vor allem von deinem Vater vielleicht noch mal eine oder auch natürlich von dir. Danke aber für deine Zeit.
Vielen Dank.
Wir wissen natürlich, dass als Koch und Küchenchef es immer ein bisschen schwierig ist, sich da Zeit freizuschaufeln für da zwei dampfplaudernde Schwafler aus der Brauerei. Aber
Nein, hat Spaß gemacht.
Ja, danke für die Zeit und für alle nochmal. Also wer eigenes Wild, selbstverarbeitetem Hof, gekocht von Maxi Hofmeier, mit besten Wein, Stefaner Bieren vom Fass und aus der Flasche hier im Wintergart-ähnlichen Salettl genießen möchte und dann mit einem hausgemachten Brand oder bald auch Whisky abschließen möchte, der ist hier eingeladen oder in der kommenden Sommersaison auch draußen im Biergarten sitzend, genau, oder mit dem Radl vorbeischauend. Es ist auf jeden Fall wert, hierher zu kommen. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Bis bald daheim. Servus. Pfiat
euch. Servus.